Vielen Dank, Konstantin Fössing, für diesen Vortrag. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier zu unserer nächsten Diskussion. Wir haben schon viel von dem Wandel des Politischen gehört, dass er tiefgreifend ist, dass er beunruhigend ist. Und wir möchten jetzt in dieser nächsten Diskussion sprechen über eine der Ursachen dieses Wandels, die Digitalisierung. Konstantin Fössing hat das ganz schön mit alt trifft neu besprochen. Wir möchten Fragen diskutieren, wie die Digitalisierung, die Meinungsbildung und das Agenda-Setting heute beeinflussen, wie die Diskurse sich verändert haben im digitalen Raum und vor allem, wie wir damit umgehen möchten, was es jetzt eigentlich für uns als Gesellschaft, als Politik, als Individuum bedeuten kann. Ich möchte Ihnen meine Gäste oder unsere Gäste vorstellen, die viel Expertise aus Praxis und Theorie, Wissenschaft und auch Journalismus mitbringen, was mich freut. Konstantin Fössing ist Ihnen vorgestellt worden. Zu meiner Linken Volker Grassenmuck. Volker Grassenmuck ist Mediensoziologe, freier Autor und Aktivist. Er hat an unterschiedlichen Universitäten, Berlin, Tokio und auch São Paulo, seit vielen Jahren, man kann im Grunde fast sagen, seit den 80er Jahren, sich mit Wissensordnung digitaler Medien beschäftigt und viel zu Medien, Urheberrecht und Wissensallmende geforscht. Ein aktuelles Projekt ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und er hat unterschiedliche netzpolitische Aktivitäten und auch NGOs gegründet und mitgeleitet. Und ich begrüße daneben Franzi von Kempis. Franzi von Kempis ist ursprünglich Historikerin, ist dann TV-Journalistin geworden und hat sich dann spezifiziert auf Webvideojournalismus. Seit 2013 hat sie in der Medieninitiative Mesh Collective in Berlin gearbeitet und Webvideos für insbesondere junge Leute entwickelt. Und nebenher, das kann man sagen, als eine Art Hobby, glaube ich, steht in der Vita, macht sie einen Blog, die besorgte Bürgerin, auf Facebook und auf YouTube, ist in sämtlichen sozialen Netzwerken unterwegs und setzt sich relativ viel dort mit Meinung und auch nicht ganz so schönen Kommentaren, wie ich, glaube ich, rauslesen konnte, auseinander. Sie wird zu Anfang nächsten Jahres 2018 wechseln, und zwar zu t-online.de gehen als Video CVD und wird sich damit der Erwachsenen-Zielgruppe stärker auseinandersetzen, was wir auch noch in den Blick nehmen wollen später. Ja, Konstantin Fössing hat vorgelegt mit alt und mit Thesen zu neu. Er hat selber ja gesagt, er hat es als Politikwissenschaftler gemacht, die das so bedingt in den Blick nehmen, das Thema Digitalisierung. Volker Grassenmuck ist Soziologe und wie gesagt, seit langer Zeit dabei, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen und den Ball von Herrn Fössing aufnehmen und überhaupt aber erstmal so eine Art Standortbeschreibung machen. Herr Fössing hat drei Punkte angesprochen beim Thema Digitalisierung, auf die er sich bezieht. Kommunikationskanäle, persönliche Daten, Interaktion. Wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen, wovon reden wir da eigentlich? Ist es das oder ist es mehr als das?
Das sind sicherlich wichtige Punkte. Das ganze Ausmaß können wir, glaube ich, noch nicht absehen. Also das mit dem Neuland ist ja belächelt worden, aber ich würde sagen, das kann ich als Mediensoziologe durchaus unterschreiben. Wir sind noch ganz am Anfang der digitalen Revolution. Also Marshall McLuhan hat uns gelehrt, eigentlich relativ kleinen Veränderungen, die Gutenberg medientechnologisch vorgenommen hat. Da ging es um vor allen Dingen das Zusammenführen von Technologien mit Tinten, mit Metallverarbeitung für die Typen, die Presse kam aus der Weinherstellung. Aber all das hat zu einer Dynamik geführt, die Gesellschaft grundlegend verändert hat. Und zwar in allen Aspekten, kein Stein ist auf dem Alten geblieben. Und das hat Marshall McLuhan mit dem Begriff der Gutenberg-Galaxis benannt. Wolfgang Keu hat den Begriff der Turing-Galaxis geprägt für das, was durch die digitale Revolution ausgelöst wird. Und ich finde das sehr treffend, auch die persönliche Benennung mit Alan Turing natürlich. Aber vor allen Dingen das Verständnis, was damit aufgemacht wird, dass es hier tatsächlich um ein neues Universum geht. Auch hier sehen wir natürlich ganz viele alte Formen, alte Medien wandern ins Internet ein, sehen dann noch so ähnlich aus wie Zeitungen und Rundfunksender, sind aber im Internet eigentlich schon etwas Neues. Und dann sehen wir natürlich ganz viele neue, unter anderem auch neue Medienformen entstehen, also Webvideo. Von außen betrachtet kann man das als Film oder Fernsehen im Internet sehen. Tatsächlich ist es aber eine vollständig neue Kultur, ein Ökosystem, eine Ökonomie auch, die da entstanden ist um Webvideo mit ja, also der Gründung von YouTube 2005 und dann der Übernahme durch Google 2006. Videoplattformen gab es vorher auch schon, aber das war so der Start nach meinem Verständnis der Webvideoszene.
Können Sie festmachen, was das, was Sie jetzt umschrieben haben, wie sich das auf die politische Agenda jetzt auswirkt? Also was das Digitale, in welcher Form das Digitale es anders macht, wie wir heute auf die, wie wir heute die Meinungsbildung beeinflussen?
Genau. Herr Fössing hatte als einen Kernpunkt Social Media genannt. Das Internet ist im Grunde genommen von Anfang an sozial gewesen, mit Newsnet News, spätestens mit Newsnet Newsgroups und mit Mailinglisten hat sich hier die Idee verschoben, da geht es um Ressourcensharing, also Rechenzeit auf Mainframes, die hier geteilt werden soll durch das Netz. Das war das ursprüngliche Konzept. Und sehr schnell hat man festgestellt, Menschen nutzen das, um miteinander zu kommunizieren, um zu plaudern, um sich zu streiten, um Kochrezepte auszutauschen. Und die Entwicklung dann Anfang der 2000er mit den Social-Media-Plattformen, die wir heute haben, Facebook, YouTube und so weiter, Twitter, hat da nochmal eine neue oder die Dynamik zumindest verstärkt. Für den Bereich der Öffentlichkeit ist dann der Begriff der fünften Gewalt geprägt worden von Bernard Perksen. Also die Vorstellung, dass die vernetzten vielen jetzt sprechen können. Und ich glaube, das liegt zunächst mal an der technischen Vernetzung, die hier vorgenommen wird. Rundfunk heißt Zentrum an alle. Es gibt keinen Rückkanal, da kann man dann Telefon oder das Einschalten von Elektrogeräten, wer sich daran noch erinnert, in den 70er Jahren war das eine Form des Rückkanals im Fernsehen. Hier ist es ein Zweiwegmedium, ähnlich wie das Telefon Punkt zu Punkt, also jeder angeschlossene Knoten hat eine Adresse, von der aus er schreiben und sprechen kann. Das sind die technischen Hintergründe. Praktisch heißt das, man kann darauf Individualkommunikation, Gruppenkommunikation, aber eben auch massenmediale Kommunikation betreiben. Also ich denke nicht, dass man sagen kann, das Internet ist ein Massenmedium, obwohl es massenhaft genutzt wird, aber und kommunikationswissenschaftlich kommen dann noch mehr Merkmale dazu, bevor das ein Massenmedium wird, journalistisch-redaktionell sollte es sein. Aber massenhafte Strukturen sind auch in diesem Netz abbildbar. Das Wichtigste aber ist, dass die Zahl der öffentlich Sprechenden und Schreibenden sich dadurch natürlich immens erhöht hat. Und das ist auch mit diesem Stichwort Social Media gemeint und auch mit der Vorstellung, dass sich hier eine fünfte Gewalt neben der Presse als vierten und den klassischen drei Gewalten hervorgetan hat. Intern natürlich auch mit Meinungsführern. Es gibt die Alpha-Blogger, es gibt Influencer im YouTube-Bereich, ganz wichtig auch, als Strategie, um Themen zu transportieren. Das ist eine ambivalente Entwicklung, also macht das die Welt besser? Nein. Auch Perksen sagt, diese fünfte Gewalt tritt durchaus auch als zerstörerischer Mob auf, der sich dann auf Einzelpersonen stürzen kann, aber eben auch in Form eines freundlichen Schwarmes, der Gutes für die Menschheit tut. Für eine ein umfassenderes Verständnis, wie sich Öffentlichkeit verändert, möchte ich gerne in der Runde noch, wenn ich darf, zwei Begriffe von Jochai Benkler aufführen. Das eine ist die vernetzte Öffentlichkeit und das andere geht so ein bisschen weg aus dem Bereich der symbolischen politischen Kommunikation hin zur Produktion. Hier wird nämlich nicht nur miteinander geredet, sondern es werden auch Dinge hergestellt. Und der Begriff dafür ist die Allmende-basierte Peer-Produktion, die er als dritte Form der Organisation von Produktion neben Unternehmen, wo Einzelne produzieren auf Anweisung von Managern hin, und Marktteilnehmern, die dann auf Preissignale reagieren. Entwickelt hat er diesen Begriff an der freien Software und an der Wikipedia, wo das genau nicht funktioniert. Da gibt es keine Manager, die Menschen sagen, was sie tun sollen. Es gibt auch keine Preissignale, weil hier nichts verkauft wird, sondern hier gibt es intrinsische Motivationen, dass Menschen zusammenarbeiten, und komplett kontraintuitiv. Also wir haben viel gehört über die Normalisierung des Neoliberalismus, die Vorstellung, dass der Markt die beste Lösung für alle ist. Das sind komplett konträre Entwicklungen, wo Menschen, Softwareentwickler, also die Spezialisten genau im Zentrum der digitalen Revolution, in ihrer Freizeit Betriebssysteme, Webserver, Webbrowser und ähnliche nützliche Dinge schreiben und sie mit der Welt teilen. Warum machen die das? Das ist völlig verrückt. Das Gleiche mit der Wikipedia. Hier gibt es eine offen schreibbare Enzyklopädie. Jeder kann mitschreiben, und da soll was Vernünftiges bei rauskommen. Komplett kontraintuitiv. Aber, also in der Theorie funktioniert es nicht, in der Praxis funktioniert es wunderbar. Wikipedia ist die am fünfthäufigsten besuchte Website im Internet, unter den ersten 10 neben der BBC die einzig nicht kommerzielle Site. Das sind Dinge, die wir so ein bisschen ausblenden in der Debatte über Markt und Staat, dass es dann noch ein drittes gibt, nämlich die Almenden, die anders funktionieren als die anderen beiden Modelle. Und die, also freie Software ist im Prinzip normalisiert, unter Entwicklern ist das selbstverständlich. Wenn ich ein neues Projekt anfange, dann gucke ich erstmal, was gibt es bereits an freier Software, damit ich nicht das Rad neu erfinden muss. Das ist frei lizenziert, ich kann also direkt darauf zugreifen. Selbst Microsoft arbeitet heute mit freier Software. Was allerdings der anhaltenden Marktmacht von Microsoft in Europa daran nichts geändert hat. Also es ist normalisiert unter Entwicklern, in der Öffentlichkeit aber quasi verschwunden. Direktorin der Wikimedia Foundation, die Trägerorganisation hinter der Wikipedia, hat in einem Vortrag vor kurzem gesagt, also für die 15-Jahres-Planung haben die einen ganz großen offenen Prozess mit all ihren nationalen Chapters, aber auch mit Nutzern gemacht, und haben von ganz vielen Menschen in der Welt gehört, Wikipedia sei ein Dienst von Google. Also es ist was Nützliches im Internet, und das wie die Suchmaschine von Google, also muss auch das von Google kommen. Und wiederum die Vorstellung, dass hier in einem Almende-Produktionsmodus ganz wunderbare nützliche Dinge passieren, wird ausgeblendet. Das ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Und ich glaube, das ist eines der größten Errungenschaften, die wir bislang aus der digitalen Revolution gesehen haben. Und die zu stärken und auch als Alternative bei ganz vielen Fragen, die sich stellen, kann man eine Lösung im Markt finden, eine staatliche Lösung durch Regulierung oder durch Selbstorganisation. Wir nehmen uns dieses Problems an und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und das wäre mir ein Anliegen, diese besondere Form der Produktion, der Zusammenarbeit, der Vernetzung von Menschen, die das Internet, die digitale Revolution ermöglicht hat, die Produktionsmittel natürlich in jeder Hand, also das ist die Voraussetzung für jede Produktion, dass PCs und Internetzugang weiterhin verfügbar sind, das hat einen qualitativen Wechsel hervorgerufen. Und für die vernetzte Öffentlichkeit heißt das, dass hier viel kleinteilige Prozesse aufeinander einwirken können. Also wir hatten über Gegenöffentlichkeit gesprochen im Vorfeld, und das ist eigentlich so ein Begriff aus den 70er, 80er Jahren, wo die Welt noch übersichtlich war. Es gab die Öffentlichkeit, und das waren 4 oder 5 Tageszeitungen, 3 Fernsehsender, und es gab die Gegenöffentlichkeit, also beispielsweise den Frankfurter Nachrichtendienst für unterbliebene Nachrichten. Also Öffentlichkeit und das, was da rausfällt, da kümmern sich Leute drum, und die veröffentlichen dann eigene Zeitschriften, und das ist die Gegenöffentlichkeit. Heute ist die Welt mit einer Vielzahl, also die ersten drei Instanzen, Gewalten sind direkt im Netz vertreten, Politiker, die über Twitter die Wähler direkt ansprechen. Die vierte Gewalt ist natürlich drin, die fünfte Gewalt ist dazugekommen und es wird unübersichtlich. Ja. Netzwerkanalyse ist die Antwort darauf. Benkler hat nicht nur das Konzept der vernetzten Öffentlichkeit entwickelt, sondern das auch empirisch untersucht anhand, also das, die erste große Studie war anhand der beiden Gesetzgebungsvorlagen SOPA und PIPA. In den beiden Häusern des US-Kongresses, da ging es um Urheberrechtsverletzungen, also die Idee, man könne auf urheberrechtsverletzende Angebote im Ausland dadurch zugreifen, dass man US-amerikanische Unternehmen wie Kreditkartenunternehmen oder Domain-Name-Dienstleister verpflichtet, mit diesen Urheberrechtsverletzern im Ausland keine Geschäfte mehr zu machen.
Darauf Sie haben jetzt nochmal den Rundumschlag im Grunde gemacht, dessen, was wir über die Digitalisierung sozusagen an Punkten haben, die uns weiterbringen. Wir wollen auf einige Sachen später nochmal zukommen. Wir haben uns vorgenommen, die Thesen von Konstantin Fössing ein bisschen durchzugehen. Ein Punkt, den ich interessant finde oder wo ich mich das frage, ist der, Sie machen natürlich das Netz der Vielen, die Macht der Möglichkeiten, Wikimedia, all das, was passiert im Netz, stark. Ist es ein Widerspruch zu dieser These Herrn Fössings, dass es durch oder mit Digitalisierung immer noch ein starker Top-Down-Prozess ist? Ich weiß nicht, ich gucke jetzt Sie an, wie gehen wir mit diesen beiden Parts um, ja? Top-Down und auf der anderen Seite die Möglichkeit von unten sozusagen zu politisieren.
Ich soll jetzt nochmal meine These nochmal wieder.
Sie haben die These gemacht. Dazu noch eine Frage kurz, Herr Grasmuck. Ist das ein Widerspruch?
Nein. Also neue Mächtige werden durch neue Technologien mächtiger. Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Das Besondere ist aber, dass hier Menschen, die bislang nicht öffentlich sprechen und schreiben konnten, die Möglichkeit durch das Internet bekommen. Das heißt, die eigentlich spannende Frage oder die Frage nach dem Neuen, denke ich, muss sich auf diese Prozesse richten, wie individuelle Äußerungen in einem vernetzten Prozess, wo ganz marginale Äußerungen, ein Kommentar in einem obskuren Forum wird aufgegriffen von jemand anderem, das wird dann aufgegriffen von irgendwelchen Tech-Medien, dann wiederum von NGOs, die sagen, gute Idee, und dann wird es umgesetzt und plötzlich gibt es eine Kampagne mit 10.000 Menschen, die sich eben gegen diese beiden Gesetzgebungsvorhaben gerichtet haben. Und das war die Pointe. Die hatten beide bereits Mehrheiten in beiden Häusern, in beiden Parteien. Das war eigentlich eine abgemachte Sache. Es ging nur noch darum, das durchzuwinken. Und dann ist das Thema aber aufgegriffen worden von Netzakteuren, die das nach und nach verstärkt haben, bis es auch, also die Massenmedien, New York Times und andere aufgegriffen haben, und mit dem Ergebnis, dass diese Gesetzgebungsvorhaben mit großer Mehrheit dann abgelehnt worden sind. Und das ist eben nachzulesen in Benklers Studie zu SOPA und PIPA, wie das genau funktioniert. Das sind natürlich komplizierte Prozesse. Die haben eine wunderbare datenjournalistische Darstellung dazu, wie das über die Zeit gewachsen ist. Und insofern ist es kein Widerspruch. Also die Mächtigen werden in ihrer Macht bestärkt, aber es kommen neue Stimmen hinzu, die bislang keine Macht hatten, und dadurch verändert sich das ganze Feld.
Danke. Franzi von Kempis, Herr Grasmuck hat ein Beispiel genannt, wie diese Politisierung von unten funktioniert hat oder wie über die gesellschaftlichen Akteure Themen gesetzt wurden. Ich habe dich vorgestellt als jemand, die Webvideoformate entwickelt und im Netz unterwegs ist, die jeden Tag Meinungsbildung, Politisierung gegebenenfalls beobachtet. Die Frage an dich, wie ist aus deiner Erfahrung, wie funktioniert sozusagen Meinungsbildung, Agenda-Setting im Netz?
Wenn ich da die perfekte Antwort drauf hätte, dann würde ich die hier natürlich nicht öffentlich sagen, sondern teuer verkaufen. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, über Meinungsbildung zu sprechen. Also in meinem Beruf beim Mesh Collective machen wir tatsächlich, wir entwickeln politische Bildungsformate zusammen mit jungen Menschen, die eine große Reichweite haben im Netz und reden in diesen verschiedenen Formaten über bestimmte politische oder beziehungsweise gesellschaftliche Themen. Da findet in jedem Fall eine Meinungsbildung statt, weil sich unter anderem über neue Formate, über neue Plattformen wie YouTube, wie Facebook, wie Twitter, wie Snapchat Öffentlichkeitsmöglichkeiten für junge Leute ergeben. Also ich vor 10 Jahren wäre es im Zweifelsfall nicht so leicht möglich gewesen, oder so leicht, aber so überhaupt möglich gewesen, als 18- bis 20-Jährige die Kanzlerin zu interviewen. Ich glaube, dass alleine durch solche Formate, durch solche Plattformen sich Meinungsbildung gerade bei jungen Menschen schon nochmal verändert, beziehungsweise dass wir durch den Kontakt, den dann wiederum junge Menschen, die eine große Reichweite wieder mit ihren Zielgruppen haben, ganz andere Möglichkeiten haben, auch als politische Bildner mit jungen Leuten überhaupt zu kommunizieren. Also das ist sozusagen das, was ich aus meiner direkten Arbeit sehen kann. Wenn ich selber als Videomachende unterwegs bin, dann erlebe ich das natürlich noch mal viel direkter. Dann mache ich zum Beispiel ein Video, was sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt und sehe mich mit 10.000 wütenden Kommentaren konfrontiert, die das total beschissen finden, dass ich das mache. Die sich sehr echauffieren darüber, dass ich das mache. Die finden, dass ich in meiner Funktion, dass ich etwas ausnutze, dieses Privileg, dass ich das im Internet machen kann, indem ich anderen Menschen meine Meinung aufzwinge. Also sozusagen ist so ein bisschen die Frage, die sich mir am Ende des Tages immer stellt, wie nutzt man es für sich, sozusagen diese meinungsbildende Möglichkeiten, die wir jetzt durch die Digitalisierung dazu bekommen haben, da würde ich mich dann vielleicht auch als eine Person sehen, die eine Stimme bekommen hat, die sie vielleicht vorher nicht hatte, obwohl ich auch Journalistin bin, aber tatsächlich kann ich in der Form meines Formates Besorgte Bürgerin, kann ich rausgehen und selber meine Meinung rausblasen oder Informationen verteilen, die ich für sinnvoll halte, muss aber dann damit rechnen, dass da ganz viele Leute stehen und sagen, halte ich für nicht sinnvoll, dass du das tust.
Habt ihr, ja.
Also das fand ich jetzt total interessant, dass du sagst, dass das als illegitim sozusagen wahrgenommen wurde, dass du jetzt da, das finde ich faszinierend, weil da sieht man da wieder einen Unterschied auch zwischen der Funktionspflege von Politik und Journalismus im klassischen Sinne und dem, was du machst, nämlich wenn Politiker ihre Meinung sagen und andere versuchen wollen zu überzeugen, ist das normal. Wenn Journalisten ein Op-Ed, also eine Meinungsspalte schreiben, einen Kommentar schreiben, da würde niemand sagen, die würden das vielleicht kritisieren, aber man würde nie sagen, dass das nicht legitim ist. Das ist in deinem Fall dann so weit geht, das als illegitim zu beschreiben, das zeigt schon, das finde ich interessant, natürlich auch also frustrierend, aber es zeigt, dass offensichtlich es da noch eine andere Wahrnehmung gibt, was sozusagen die Funktionslogik von Politik ist und dem klassischen Raum und so die Funktionslogik des Neuen sozusagen, die nicht das Recht haben, sowas zu machen.
Ich glaube, da gibt es immer zwei Seiten. Es gibt diese Leute, die sagen, das sollte man gar nicht erst machen und ich missbrauche sozusagen diese Freiheit, die ich da habe und ich nutze die, um Sachen zu verbreiten, die sie nicht für in Ordnung halten, ob das jetzt weibliche Positionen sind, bestimmte politische Positionen oder ob ich mich für gegen Hate Speech zum Beispiel einsetze. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute, die auch, ich habe es ist ein kleiner Videoblog auf Facebook und auf YouTube, der ist jetzt wirklich keine Mörderreichweite, wie es zum Beispiel Andrew Floyd hätte. Aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die mich schon als Medium wahrnehmen, die mir so lange Kommentare und so lange Mails schreiben, in denen steht, ich bin mit ihrer Berichterstattung nicht einverstanden. Wo ich mich dann auch so ein bisschen frage, ne, wo sehen wir jetzt heutzutage alle die Grenze zwischen Meinungsbildung, Berichterstattung, was da in diesem Internet passiert. Umso wichtiger finde ich, dass man nicht nur drüber spricht und sozusagen sagt, da tut sich gerade was und wir sollten irgendwie aufpassen, was in welchem politischen Raum stattfindet, sondern dass sich immer mehr Menschen auch nicht nur darüber unterhalten, sondern sich dort auch aufhalten und sich dort auch damit auseinandersetzen.
Und das macht ihr ja letztendlich mit euren Angeboten.
Bitte.
Das macht ihr ja, das versucht ihr ja. Wie versucht ihr, also wie geht ihr an die jungen Leute, damit das passiert sozusagen?
Also Mesh Collective ist tatsächlich Mesh Collective, genau. Und Mesh Collective sitzt im UFA Lab in Berlin und Mesh Collective produziert eigentlich, man würde es, glaube ich, klassischerweise Peer-to-Peer-Bildungskampagne in Videoformat nennen. Und was wir machen, wir entwickeln unter anderem mit jungen Menschen, also unter anderem mit YouTuberinnen, Formate, die politische / gesellschaftliche Themen aufgreifen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Wir machen Newsformate, wir machen Serien beziehungsweise verschiedene Videos zum Thema Populismus. Wir erklären in Serienformaten bestimmte Wirtschaftsbereiche. Es hängt immer sehr davon ab, mit wem wir gerade zusammenarbeiten. Und wir machen das in sehr enger Zusammenarbeit mit den YouTubern zum Beispiel, wo wir uns dann zusammen hinsetzen und sagen, was würdest du gerne machen? Was ist das Thema, was dich interessiert? Hier gibt es jemanden, den das auch interessiert. Das ist ein Auftraggeber. Und lass uns zusammen eine Form finden, wie das auf deinem Kanal funktioniert. Und darüber haben wir natürlich die Möglichkeit, nochmal ganz andere Öffentlichkeiten zu erreichen. Das Konzept Peer-to-Peer, junge Menschen erreichen junge Menschen, ist nicht neu, aber die Möglichkeiten, die es gibt, sind neu und die Zugänge sind anders. Und wir haben zum Beispiel ein Newsformat gemacht, das heißt BrainFed, und ein anderes Newsformat, das heißt TenSinforms. Und vor über 2 Jahren, als Obama das erste Mal sich von YouTubern hat interviewen lassen, das war noch lange bevor das hier in Deutschland passierte, haben wir wir haben es damals noch gar nicht Grassroots-Kampagne genannt, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen in beiden Newsformaten einmal die Zuschauer dieser jeweiligen Newsformate aufrufen, wir wollten die mal fragen, die Jungs, die die beiden Newsformate machen, wollten die mal fragen, ihre Zuschauer, was würdet ihr denn Angela Merkel fragen? Das war jetzt alles irgendwie Anfang 2015, da war das noch relativ revolutionär. Und wir haben diese Videos online gestellt und innerhalb von einer Stunde oder 2 Stunden waren wir in den Twitter-Trends und wir haben tausende Fragen bekommen, ohne dass wir so wirklich damit gerechnet hatten. Und das ging bis zu der Tatsache, dass ein Herr, der sonst auch hier öfter sitzt und spricht, also sozusagen der Bundespressesprecher, auch Fragen beantwortet hat. Und dass ich sozusagen so eine kleine Idee, ein kleines Webvideo, wo wir einfach mal gesagt haben, was würdest du Angie fragen, völlig unter dem Hashtag YouTube fragt Merkel verselbstständigt hat. Und ich würde schon hoffen, behaupten zu können, dass diese kleine Kampagne dazu beigetragen hat, dass wir inzwischen schon mehrere Kanzlerinnen und Kanzlerkandidaten-Interviews gehabt haben in Deutschland. Und dass dadurch junge Menschen schon durch die Möglichkeit, die YouTuber, denen sie folgen, bekommen, mit diesen Politikern zu sprechen, dass sie dadurch einen besseren Zugang haben. Und das wäre nicht möglich ohne diese Plattform, über die wir hier auch sprechen.
Sind das auch so?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Klar, es gibt einen neuen Kommunikationskanal und wer den effektiv nutzt, der ist natürlich auch ein Vorteil, wenn es um die politische Debatte geht. Das ist ja völlig klar. Und dass das auch irgendwie Leuten die Möglichkeit gibt, dann mal irgendwie Fragen loszuwerden und sich zu beteiligen, die sich vorher nicht beteiligt hätten, ist auch völlig klar. Das steht völlig außer Frage. Die Frage, die weiterhin besteht, ist jetzt, führt das dazu, dass sich in der Politik mehr ändert als vorher sozusagen? Also dass man, geben diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten einem die Möglichkeit, effektiver Dinge zu verändern, das auch für neue Gruppen effektiver an der Meinungsbildung, am politischen Prozess sich zu beteiligen, als das vorher der Fall war. Und da glaube ich, das sehe ich ein bisschen kritischer. Oder da bin ich ein bisschen skeptischer. Nicht kritischer, aber das sehe ich ein bisschen skeptischer. Weil ich glaube, ein anderes Phänomen, was man auch beobachten kann, ist die Tatsache, dass sich der politische Raum so ein bisschen entkoppelt auch von der Funktionslogik von in diesem Netzraum, den du jetzt hier beschrieben hast, in dem Leute dann auch mal die Kanzlerin was fragen können, in dem es dann irgendwie Kanäle gibt, auch auf den Kanäle, auf denen Parteien aktiv sind. Also Parteien haben ja auch Twitter mittlerweile und benutzen Facebook und nehmen das aber als Kommunikationsinstrument und weniger als Instrument des Austausches, der dazu führt, dass sich Kommunikation qualitativ verändert. Das heißt, es gibt diese Kanäle, die werden genutzt, die führen dazu, dass auch mal andere Leute den Mund aufmachen und auch mal gehört werden. Aber die Frage ist, in dem Maße, in dem das schon ausreicht, um sozialen und politischen Wandel herbeizuführen, ist es ganz wunderbar. Dann braucht man die Politiker nicht, dann braucht man die Parteien nicht. Und dann können wir abends ins Bett gehen und sagen, okay, wir haben das jetzt gemacht und wir haben jetzt einen Wandel herbeigeführt. Wir haben dafür gesorgt, zum Beispiel, dass sich, du hast das Beispiel Gewalt gegen Frauen angesprochen. Wir haben jetzt eine Kampagne gemacht und wir haben dazu beigetragen, dass sich da was verändert hat und dass das besser geworden ist, dass sich da was getan hat. Und dazu brauchen wir die Politik nicht. Aber meiner Meinung nach gibt es eben bei vielen Themen noch die Notwendigkeit, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wir brauchen jetzt die Politik, wir brauchen den Gesetzgeber, wir brauchen Parteien, um den Wandel herbeizuführen, den wir uns wünschen, als wie auch immer geartete Interessengruppe oder Organisation oder gesellschaftliche Bewegung, die sich das so wünscht. Mhm. Und um das zu tun, muss man eben über das hinaus, was wir jetzt angesprochen haben, den nächsten Schritt gehen und das, was man in diesem vorpolitischen oder halbpolitischen Raum tut, übersetzen in den offiziellen politischen Raum. Und da glaube ich, stellt sich weiterhin die Frage, ob das eher leichter ist mit neuen digitalen Möglichkeiten oder ob sich nichts verändert oder ob es vielleicht sogar schwieriger wird. Und ich würde mal die These in den Raum stellen, dass es vielleicht sogar schwieriger wird, weil manchmal es so ist, dass Leute, die dann Angela Merkel interviewt haben, glauben, dass das schon ausreicht. Und dass sie der Auffassung sind, dass wenn man das gemacht hat, dann kann man sich beruhigt ins Bett legen und ich habe heute was geleistet. Aber das Verständnis dafür, dass man, um politisch was zu verändern, es eben nicht ausreicht, mal Angela Merkel ein paar Fragen gestellt zu haben, sondern dass das dann eben auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr klassisch, um Max Weber zu zitieren, die Politik ist dicke Bretter bohren, und dass das dann manchmal eben auch bedeutet, dass man sich in diese politischen Niederungen bewegen muss. Mein Argument wäre jetzt, durch den, und ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber ich will es nochmal betonen, durch den Mitgliederschwund von Parteien, wir haben, glaube ich, extra politische oder außerhalb von Parteien angesiedelte Organisationen, die unglaublich große Gelegenheit in Parteien wirklich was zu bewegen. Also wirklich diesen Marsch durch die Institutionen zu machen, auf eine etwas andere Art und Weise und dazu digitale Medien effektiv zu verwenden. Aber um das zu tun, muss man, glaube ich, noch stärker verstehen, dass die Politik eine andere Funktion, dass die Politik eine andere Funktionslogik hat als der digitale Raum und dass es manchmal notwendig ist, mehr zu tun, als nur im digitalen Raum aktiv zu sein. Und ich beziehe mich hier gar nicht auf Netzpolitik, weil das ist klar. Bei Netzpolitik geht es um die Frage, wie können die Leute, die irgendwas im Netz machen wollen, das ungestört tun, ungestört von der Politik. Es geht mir um die Frage, wie man das Netz nutzen kann, also nicht mit Netzpolitik zusammenhängende Anliegen eben in diesen Raum zu überführen. Und da glaube ich, so lange Rede, kurzer Sinn, da glaube ich, muss der politische Raum mehr vom digitalen Raum lernen und diesen Raum ernster nehmen. Also Parteien zum Beispiel müssen den digitalen Raum als einen Zweikanalraum verstehen, wo sie auch mal zuhören. Aber ich glaube auch, dass Leute, die hauptsächlich im Netz aktiv sind, verstehen müssen, dass der politische Raum anders funktioniert und dass es eben mit bestimmten Formen von Aktivitäten im vorpolitischen Raum nicht getan ist oft.
Hans-Sigmund Kempis und dann Herr Grassmann.